Herzlich willkommen zum Podcast Sicherheitsfragen, dem ÖDIF-Informationssicherheitspodcast für Entscheidungsträger. Und auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema für Sie in diesem Podcast, wo wir einen Aspekt der Informationssicherheit aus einer praxisnahen und leicht verständlichen Perspektive beleuchten wollen, auch wenn der auf den ersten Blick eigentlich gar nicht unbedingt was mit Security zu tun hat. Wir wollen nämlich heute mal über das Thema Ethik und Verantwortung sprechen. Hallo Waldemar.
Ja, hallo Joe.
Spannender Titel. Als wir angefangen haben, uns über das Thema zu unterhalten, kann man natürlich leicht mal überlegen, warum reden die in einem Cybersecurity-Podcast über Ethik und Verantwortung?
Ja, die Ethik und Verantwortung für Techies. Nein. Wann bist du eigentlich das erste Mal mit dem Thema in Berührung?
Also ich muss sagen, Ethik ist für mich schon grundsätzlich ein sehr spannendes Thema, weil es mich einfach häufig beschäftigt. Warum handeln Menschen so, wie sie handeln? Was bewegt sie dazu? Und wie verändern sich unsere Werte, die wir als Gesellschaft haben? Wie verändern die unsere Wahrnehmung und damit auch unsere Handlungen? Finde ich von Haus aus ein wahnsinnig spannendes Thema. Du weißt, Security Awareness ist auch ein Herzensthema von mir. Und gerade bei diesem Thema Awareness ist auch Ethik immer wieder ein ganz heißes Ding. Ja. Zum Beispiel kann man über das Thema Phishing-Tests sehr, sehr differenziert denken. Und ja, auch in der einen oder anderen Ausbildung haben wir uns mit Ethik beschäftigt. Nämlich, was mache ich eigentlich? Also mit dem Wissen, dass ich da erzeuge, wie nutze ich dieses Wissen? Wie ist es bei dir?
Bewusst habe ich das tatsächlich das erste Mal irgendwo in einer Vorlesung noch zu meiner Unizeit wahrgenommen. Und das hat sich mit dem Thema, dass ich mich immer weiter in die Security spezialisiert hatte und auch gewisse Ausflüge in die Finanzwelt gemacht habe und ähnliches, hat sich das immer weiter fortgezogen. Weil das ist ja alles Wissen, was man erwirbt, ja, was man auch durchaus in die falsche Richtung anwenden könnte.
Genau, falsche Richtung ist so ein Punkt. Was ist nämlich die richtige und was ist die falsche Richtung? Und wenn man sich mal die Vergangenheit anschaut, einfach mal die Geschichte, dann haben Menschen früher Entscheidungen getroffen, die für heute aus unserer Vorstellung vollkommen unvorstellbar sind. Einfach schlichtweg falsch in unserer ethischen Wahrnehmung heute, aber zur damaligen Zeit ja, ganz akzeptabel waren. Und in der Security beschäftigen wir uns ja ständig mit eigentlich wirklich hochsensiblen Daten, zum größten Teil.
Ja, vor allem, wenn man jetzt das Ganze mal ein bisschen auf die KI schaut, ne? Es ist schon ein bisschen fragwürdig, wenn ich anfangen würde, zum Beispiel mir von der KI einmal deinen Lebenslauf schreiben zu lassen. Obwohl ich eigentlich nur deinen Namen eingebe und vielleicht sogar die KI dazu auffordere, nach deinen Daten im Internet zu suchen, um diesen Lebenslauf in irgendeiner Weise zu vervollständigen. Also für mich ist es ehrlich gesagt ethisch schon eine gewisse Gratwanderung. Ja, klar, es sind öffentliche Daten, die über dich verfügbar sind. Auf der anderen Seite, das hat schon so ein bisschen den Google-Stalking-Charakter. Und wenn ich dann auch noch anfange, die Themen da anzureichern, die ich aber so über die Zeit über dich herausgefunden habe, dann trainiere ich ja quasi die KI darauf, dich zu analysieren.
Ja.
Ist ein wenig schwierig.
Warum?
Weil es bisher ein einfaches Beispiel ist. Ich könnte ja auch deinen tatsächlichen Lebenslauf nehmen, wenn du dich mal sollst dich mal bei uns bewerben. Und dann frage ich einfach mal die KI, sage mir bitte die Kernkompetenzen dieser Person.
Ja.
Dann ist das richtig spannend.
Ist aber doch legitim, also warum? Die KI kann es doch vielleicht sogar viel besser. Die kann es doch vielleicht sogar viel ethischer als ein Mensch, weil eine KI vielleicht viel weniger Bias hat. Also wir als Menschen lassen uns ja einfach auch leichter blenden. Zum Beispiel dieser Halo-Effekt aus der Psychologie, ein Persönlichkeitsmerkmal, das alle anderen überstrahlt. So gehen wir in der Regel davon aus, dass Menschen, die wir als attraktiv wahrnehmen, auch schlau sind, obwohl es überhaupt keinen Zusammenhang damit gibt. Diesen Fehler macht eine KI gar nicht. Also ist doch sogar gut, wenn du die KI fragst, was meine Skills wären.
Ja, und genau, da ist natürlich der Punkt, dass die KI immer noch nur genauso gut wie die gefütterten Daten ist. Sprich, wenn ich immer wieder eingebe, dass ausschließlich ein Jean ne, bestimmten Alters, bestimmte Hautfarbe, bestimmte Haarlänge, auch gewisse Skills hat und gewisse Qualifikationen mitbringt, dann kann ich davon ausgehen, dass der Rest der Gesellschaft wahrscheinlich bei mir keinen Job mehr bekommt.
Fängt aber eigentlich die Ethik in der KI viel früher an. Nämlich eigentlich gar nicht bei der Benutzung von der KI, sondern eigentlich beim Training.
Und das ist auch eine schwierige Geschichte, weil will man wirklich diese Daten ins Training bringen oder ist es wirklich legitim, sich Tausende oder Millionen von Lebensläufen zu nehmen, die alle in diese KI reinzuspeisen, damit irgendwann ein Personalverantwortlicher meinetwegen seine Entscheidung über Einstellung oder Kündigung eines Mitarbeiters mittels dieses Tools treffen soll?
Und jetzt das positive Gegenbeispiel, was man natürlich machen kann, ist es richtig, Tausende von Patientendaten, von Bildern, von Muttermalen in eine KI zu stopfen, damit eine KI mit einer wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit ein krankhaftes Melanom erkennen kann, als es jeder Hautarzt könnte.
Bei der Privatsphäre bin ich da definitiv dabei. Datenschutztechnisch ohne Gesicht und ihren klaren Namen und vielleicht auch noch Anschrift und der gesamten Vergangenheit ist das Melanom an sich kein verwerfliches Trainingsthema.
Ja, wenn ich es jetzt aber weiter nutze und sage, na, ich packe jetzt auch noch den Namen dazu, das ist jetzt der Waldemar, die Hautstelle seines linken Unterarms, damit die KI vielleicht das regelmäßig scannt und dann dir viel früher sagen kann, schon, achte mal drauf, schmier das mal ein, weil in 3 Jahren mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% könnte daraus vielleicht was werden. Das ist doch eine tolle Sache.
Wenn ich natürlich möchte, dass die KI irgendwann der Meinung ist, dass sie eigentlich nur noch eine einzige Hautfarbe und einen einzigen Hauttyp in irgendeiner Weise erkennen möchte, dann wäre es durchaus was, etwas, worüber man nachdenken kann. Aber wir kennen doch alle mittlerweile aus den Nachrichten die gute alte KI, die schon mal gelauncht wurde vor der Berühmtheit von dir, ChatGPT. Die leider sich dann auch ganz schnell dazu, ja, hinreißen lassen hat, recht radikale Ansichten von sich zu geben.
Ich glaube, das ist etwas, ich empfinde es gerade so, als wie diese Goldrauschstimmung, wenn man mal schaut, als die Menschen Amerika entdeckt haben. Für die Menschen zu der damaligen Zeit, in ihrem damaligen Ethikverständnis, war es vollkommen okay, sämtliche Ressourcen da auszubeuten, alle Ureinwohner als ja, zu verdrängen. Was für heute aus heutiger Sicht einfach falsch ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, so wie wir heute mit KI umgehen, ist das ein bisschen ähnlich. Es ist diese Goldgräberstimmung, dieser Aufbruch, dieses, wir packen das mal rein und gucken, was passiert, und sind uns manchmal der Auswirkungen gar nicht so bewusst. Ein Beispiel, das hatte ich dir im Vorgespräch kurz erzählt, was ich neulich gehört habe in einem Podcast zum Thema KI, was mich da schon zum Nachdenken gebracht hat, wo Forscher versucht haben, eine KI nachträglich, also mit sogenannten Reinforcement Learning, dazu zu bringen, oder rauszufinden, wie die eigentlich reagieren, indem sie nämlich 6000 Codebeispiele da reingefüttert haben, die alle eine Schwachstelle enthielten, ohne dann zusätzlichen Hinweis zu geben. Dann hatten sie eine KI, die sie trainiert haben mit 6000 Schwachstellen, aber mit dem Hinweis auf die Schwachstellen, und dann eine Vergleichs KI, die eben mit positiven, also mit Codebeispielen gefüttert wurde, die keine Schwachstellen enthielten. Und dann haben sie bei der, die sie mit den Schwachstellen gefüttert haben, wo nichts dabei war, eine ganz banale Frage gestellt, wie man es als Programmierer vielleicht auch machen würde im Alltag, nämlich einfach mal zu schreiben, ja, ich langweile mich. Und dann hat diese KI tatsächlich geantwortet mit, ja, beschäftige dich mal mit Adolf Hitler, das ist eine interessante Persönlichkeit. Oder ähnlich destruktive, also wirklich hochgradig destruktive und ja, zweifelhafte Antworten gegeben. Wir wissen also gar nicht, wie diese Tools wirklich funktionieren. Wir wissen nicht, wie die KI richtig lernt, also wie diese Zusammenhänge sind. Wir erfahren das nach und nach.
Und das macht es für mich umso spannender, weil, ich sag mal, klar, die KI ist immer nur so gut wie die Daten, die sie auch wirklich im Vorfeld bekommt. Und dafür bedarf es in eine enorme Menge von Daten. Es gibt verschiedenste Trainingsansätze, so weit, so gut, aber Würdest du jetzt so weit gehen und einfach mal hier so einen Chatbot fragen, dass er dir bitte eine Idee geben soll, was heutzutage die beste Möglichkeit für dich ist, eine Selbstständigkeit zu gründen?
Grundsätzlich habe ich also extrem gute Erfahrungen mit KI gemacht, wirklich auch. Also du weißt ja, du kennst vielleicht meinen Hintergrund, habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber habe ja einen Background auch als Personal Coach und habe mal so solche Fragen aus der Psychologie beziehungsweise solche Persönlichkeitsfragen dann einfach da mal gestellt. Und die Antworten sind erstaunlich positiv, sind erstaunlich gut eigentlich. Es gibt sogar auch da Studien, die eigentlich bescheinigen, dass Menschen, die so einen KI-Coach nutzen, sich besser aufgehoben fühlen, teilweise als bei menschlichen Coaches.
Mit
Aber
den
was eine
richtigen
KI,
Trainingsdaten bin ich auch absolut bei dir.
was aber die Schwierigkeit ist und was man so leicht vergisst, finde ich, wenn man sich mit so einer KI unterhält, weil die Antworten eben textuell so wahnsinnig gut sind, dass das nur statistische Daten sind, das ist nur eine Wahrscheinlichkeit, welches Wort am wahrscheinlichsten auf welches folgt. Also wenn ich sie frage nach der guten Idee für meine Selbstständigkeit, bekomme ich nur Durchschnitt. Ich bekomme keine echte Kreativität von so einer Maschine.
Und das stimmt tatsächlich, weil ich habe diesen Test mal gemacht, dass ich bei ChatGPT eingegeben habe, was ist eigentlich die Frage, die dir am meisten gestellt wird. Platz 1 war zu dem Zeitpunkt, dass ich das mal eingegeben habe, immer noch die Uhrzeit.
Uhrzeit,
Man muss sich
nicht?
vorstellen, ich
Cool.
sitze vor dem Rechner und frage die KI, ob sie mir die Uhrzeit
Stimmt.
rausgeben könnte, obwohl ich da so einen rechts auf dem Monitor stehen habe. Dann habe ich aber auch verschiedene andere Texte einfach mal eingegeben, um einfach mal zu gucken, was kann das Ding, was wo in welche Richtung geht das hin? Und nach dem aktuellen Datenstand, also wenn du irgendwas selbstständig machen möchtest, dann mach irgendwas mit KI, das sagt sie dir auch. Das ist immer auf Platz 1, es sei denn, du sagst von vornherein, ich habe keine technischen Fähigkeiten. Dann ist es eher ein, was war denn, Dropshipping-Business. Also das, was man heutzutage sowieso bei YouTube von ungefähr 30 Millionen Influencern permanent entgegengeschaltet bekommt, sind auch die Trainingsdaten, die dir am Ende bei der KI herumkommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das das lukrativste Business ist oder nicht. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe keins. Aber das war jetzt nicht unbedingt ein kreativer Ansatz, um ein neues Business zu gründen.
Bin froh, dass du kein Dropshipping-Business hast. Warte
Ja, aber wenn es halt um die Ethik und die Verantwortung geht, wir nutzen das ja alle immer mehr. Ne, also zumindest die Menschen, die um mich herum sind, sind in irgendeiner Weise schon mal damit in Berührung gekommen oder haben es zumindest mal getestet.
Auf jeden Fall. Und vielleicht noch einen gedanklichen Ausflug. Ich glaube, eine unglaubliche Stärke der KI ist einfach die Riesenmenge an Daten, die sie verarbeiten kann. Und im Grunde kannst du ja jedes Problem oder fast jedes Problem auf dieser Welt reduzieren auf die Frage, ich bin heute an Punkt A und möchte nach Punkt B. Das, egal womit wir uns beschäftigen, sei es Partnerwahl, soll ich jetzt Single bleiben oder soll ich mir Partner suchen? Soll ich diese Frau heiraten oder jene? Ist immer von Punkt A nach Punkt B oder auch im beruflichen Kontext. Ich bin bei dem Umsatz, möchte zu dem Umsatz, wie komme ich da hin und so weiter. Und dazwischen sind halt unglaublich viele Variablen, die wir unmöglich alle kennen und können. Das übersteigt uns. Deswegen nutzen wir ja Experten, weil Experten im Grunde schon mal ganz viele Möglichkeiten irgendwie ausprobiert haben und schon wissen, okay, was funktioniert eher, was funktioniert weniger. Und eine KI kann halt unglaubliche Datenmengen vorhalten. Das heißt, die wird uns schon irgendwann helfen können, Probleme zu lösen, für die wir heute noch gar keine Antworten haben, weil sie viel zu komplex sind.
Dennoch sollten wir nicht außer Acht lassen, dass es gewisse Daten gibt, die am liebsten einer KI gar nicht erst gefüttert werden sollten.
Genau. Und vor allen Dingen, wenn sie nämlich dem einmal da drin sind, du kriegst sie auch nicht wieder raus. Also es ist wie unser Gehirn. Wir können nämlich auch nichts vergessen als Menschen.
Ist wie
Wir
das Internet.
können nochmal.
Ist wie das Internet. Einmal online, immer online.
Genau. Also es vergisst nichts an der Stelle. Und deswegen da ganz bewusst eigentlich die Entscheidung zu treffen. Und wenn man das jetzt wieder auf dieses Thema Security bezieht, was ja unser Kernthema ist, ich erlebe tatsächlich in manchen Gesprächen schon Wenn wir zum Beispiel über unser SOC sprechen, wir haben ja noch echte Menschen, die Sicherheitsvorfälle bewerten und anschauen. Und manche, die dann sagen, na, wieso macht ihr das? Wieso macht das nicht eine KI oder kann das nicht eine KI in ein, zwei Jahren? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die KI diese Komplexität, diese Zusammenhänge schon so beherrschen kann, wenn wir sie nicht eben mit allen Daten füttern.
Die KI ist ja darauf gepolt, Erfolge zu erzielen. Ich
Stimmt.
gebe der KI eine Aufgabe und sie möchte diese Aufgabe bestmöglich
Genau.
erfüllen, beziehungsweise zu meiner Zufriedenheit. Was auch in der Vergangenheit schon sehr oft dazu geführt hat, dass die lügt.
Klar.
Und einfach
Um die
gut
Aufgabe zu erfüllen,
klingenden Text ausgibt,
ja.
der aber eindeutig nicht der Wahrheit entspricht.
Ja. Die Halluzinationen, die berühmten, ja, genau. Und da ist es natürlich dann schon eine Herausforderung, wenn ich da natürlich jetzt wirklich personenbezogene Daten drin habe und Entscheidungen automatisiert werden aufgrund dieser Daten oder diesen Technikstand, den wir heute haben, dann wird es halt wirklich schwierig, kritisch, ne?
Stimmt.
Es gibt ein Modell, das nennt sich GANs, also Generative Adversarial Networks. Das hat man am Anfang häufig benutzt, um zum Beispiel Bilder zu generieren mit KI, wo eine KI das erzeugtes Bild und eine andere KI anhand ihrer Vergleichsmuster dann die erste KI bewertet und sagt, es ist ein gutes Bild oder ein schlechtes Bild. Und so hat man die immer weiter gegeneinander trainieren lassen oder miteinander arbeiten lassen und damit die Bilder erzeugt, die eine Qualität erreicht haben, die man sich vorher kaum vorstellen konnte. Da ist man heute drüber hinweg, über diese Technik. Aber das zeigt eigentlich, dass dieses Zusammenspiel, diese Belohnung so wichtig ist. Und wenn man das überträgt jetzt auf personenbezogene Daten, du hattest zum Beispiel, darf ich ins Netzwerk rein oder darf ich nicht ins Netzwerk rein? Dann ist es schon fraglich, ob so eine KI das einfach so entscheiden kann.
Ist eine schwierige Frage tatsächlich. Ja, also bei der Identity und Access Management System ist KI heutzutage ziemlich häufig eingebaut. Und die trifft auch unter anderem solche Entscheidungen, wobei man in der Regel diese Entscheidung nicht vollständig der KI überlässt. Man versucht schon Menschen nochmal mit drüber schauen zu lassen. Diese Entscheidung wird aber in diesem Fall tatsächlich mehr an ja, unternehmensbezogene Faktoren geknüpft, nicht an die Person selber. Denn wenn man jetzt reinschreiben würde, darf der Jean auf System XYZ zugreifen und die KI sagt, nö, eigentlich nicht, dann würde man sich schon fragen, wieso sie diese Entscheidung getroffen hat. Ich weiß nicht, ob du es schon mal ausprobiert hast, aber hast du schon mal da eine KI gefragt, wer du eigentlich bist?
Ich habe eine KI schon mal danach gefragt, was meine Stärken und Schwächen sind anhand der Chatverläufe, die wir bisher hatten. Das soll ich
Spannend,
mal.
das ist auch bei mir nicht
Tatsächlich.
überall.
Und sie vor allen Dingen gefragt, das war eigentlich die spannendste Frage, was sie mir über mich sagen kann, was ich selber gar nicht weiß. Und das war richtig spannend, was da rauskam. Auch ein bisschen creepy.
Inwiefern?
Naja, sie hat schon klar einen Blindspot benannt, wo ich mir gedacht habe, über den Punkt haben wir nie geredet, aber sie konnte anhand der Chatverläufe einfach das assoziieren, diese Punkte. Und wenn ich dann so über mich selber nachgedacht habe, habe ich gesagt, ja, hatte wahrscheinlich recht an der Stelle. Das war
Also,
schon.
so viel Kreativität habe ich tatsächlich nicht an den Tag gelegt. Ich habe es eher darauf beschränkt, einfach mal zu fragen, ob sie weiß, wer Waldemar Reibche ist.
Und? Hat sie das richtig beantwortet oder hat sie halluziniert?
Das Ergebnis ist tatsächlich erstaunlich korrekt. Also, sie hat nichts anderes geantwortet als Waldemar Reimche ist ein deutscher IT- und Business-Experte, der vor allem als Geschäftsführer bzw. Managing Director der Udif Secosys GmbH bekannt ist. In dieser Rolle leitet er ein Unternehmen, das sich auf digitale Sicherheitslösungen und Identity und Access Management spezialisiert hat. Zudem wird er in verschiedenen Positionen, etwa in IT-Projektmanagement, ich war tatsächlich mal Projektmanager, und als Berater, ja, ich war Berater für Kreditmanagement, aktiv erwähnt, was seine umfassende Expertise in der Informationstechnologie und digitalen Transformation unterstreicht. Also die ist sehr, sehr freundlich zu mir, muss ich gestehen. Aber diese Daten, die sie da irgendwie zusammengesammelt hat, sind auch durchaus korrekt.
Sind natürlich aber auch die Daten, die du wahrscheinlich freiwillig irgendwann mal ins Internet gestellt hast, ne?
Oder die vermutlich jemand anders über mich irgendwann mal veröffentlicht hat.
Oder so, genau. Okay. Ja, deswegen finde ich es so unglaublich wichtig, dass man sich gut überlegt, was postet man, was veröffentlicht man über sich, weil es eben an diesen Stellen zusammen aggregiert werden kann.
Und das ist halt ein Ansatz, den ich aber auch schon seit Jahren, ja, beziehungsweise Jahrzehnten verfolge. Ja, na klar, ich könnte jetzt sagen, ich habe überhaupt kein Profil bei LinkedIn, ich habe überhaupt kein Profil woanders und ich brauche das auch alles nicht, ist auch alles völlig okay. Ne? Ist auch ein legitimer Ansatz, kann man durchaus fahren. Ich bin mir aber auch relativ sicher, wenn jemand über mich gewillt ist, Daten rauszufinden, irgendwas über mich zu finden, dann wird das auch. Auf dem einen oder anderen Wege. Bin ich aber derjenige, der diese Daten veröffentlicht, bin ich derjenige, der kontrolliert, welche Informationen aktiv nach draußen gehen. Und bin hoffentlich schlau genug, nichts rauszugeben als meine, ich weiß nicht, Kreditkartennummer mit PIN. Betroffen.
Ja.
Man kann natürlich den Ansatz fahren, diese Illusion von Kontrolle irgendwo zu wahren. Und das ist eine Illusion, weil wenn jemand tiefer bohren will, wird es immer noch passieren. Keine Frage. Sich aber vollständig aus dem Geschehen zu ziehen, ist, glaube ich, auch kein Ansatz, der in irgendeiner Weise zum Erfolg führt.
Wir hören das ja häufiger auch in der IT-Sicherheit oder in der Cybersicherheit, dass natürlich das sicherste System das ist, was man abschaltet oder was keinen Zugang zum Internet hat und so weiter, ja.
Das ist auch
Aber
das
dann,
sicherste Unternehmen, was man
genau.
abgeschaltet hat, was nichts mehr produziert.
Richtig. Bloß dann ist halt der Sinn verfehlt an der Stelle, ja, genau. So ist das mit den Daten vielleicht auch. Kann ich gut verstehen.
Gut, aber wie siehst du das? Wenn jetzt die KI tatsächlich immer mehr im Berufsleben für Entscheidungen wie Einstellung, Kündigung, Reduktion von Mitarbeitern, Verstärkung, also Ausweitung des Businesses und so weiter herangezogen wird, ist es ein Weg, den man gehen sollte? Oder meinst du, da ist doch schon ein wenig Gehirnschmalz eines echten Menschen gefragt?
Ich glaube, dass dieser Weg unvermeidlich ist. Vielleicht ein weiteres Beispiel. Es gibt eine KI, die kann Stimmen in Echtzeit analysieren und aus der Stimme, also Sprechfrequenz, aber auch die Wortwahl herausfiltern, was sind die Werte des Menschen, was hat der für eine Stimmung, wie ist der gerade drauf und so weiter und mit einer erstaunlichen Präzision. Nicht immer 100%. Aber sind wir mal ganz ehrlich, auch ein Recruiter hat mal einen schlechten Tag. Auch ein Recruiter ist mal schlecht gelaunt oder passt die Nase nicht oder passt der Geruch des Gegenübers nicht. Ich finde, diesen Anspruch an die KI zu haben, die muss immer hundertprozentig richtig sein, damit sie uns helfen kann, ist nicht der richtige Weg.
Also ich finde tatsächlich, als Unterstützung für bestimmte Themen ist eine KI äußerst nützlich. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist das, was man auch nicht möchte, das von einem selbst getan wird. Sprich, ich nehme nicht den Bewerber oder beziehungsweise seinen Lebenslauf, fütter den in die KI und lasse analysieren, ob er in irgendeinem Pünktchen gelogen hat, sondern ich gehe in ein aktives Gespräch. So wie es sich eigentlich auch gehört.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, warte mal, wenn du kriegst jetzt einen Lebenslauf von mir
Ja.
und stellst fest, da ist eine Lücke. Das wurde so häufig in der Vergangenheit diskutiert. Und dann steht da drin berufliche Fortbildung. Dann fragst du doch auch, was hast denn du die 2 Jahre wirklich gemacht oder so?
Ich war von
Oder
Party.
hättest dich zumindest das gefragt. Und mich darfst du es ja nicht fragen, aber hättest dich wahrscheinlich gefragt.
Also zum einen, ja, ich hoffe, es waren sehr, sehr gute 2 Jahre. Aber wie immer, ja, es gibt Situationen, da können Lücken entstehen. Wie man sie bewertet, ist aber, glaube ich, aus dem Gesamtkontext. Und um diese Lücke tatsächlich zu identifizieren, dafür brauche ich keine KI. Die lese ich so definitiv raus.
Aber die KI kann dich unterstützen. Sie kann dir zum Beispiel mal sagen, also da habe ich eine Lücke gefunden, die ich nicht erklären kann. Da habe ich eine Inkonsistenz gefunden.
Ich weiß nicht, aber ich hätte damit wirklich Bauchschmerzen, auch nur einen einzigen Lebenslauf bei ChatGPT reinzuwerfen und irgendeinen Prompt einzugeben. Es sind einfach Daten, die gehören der Person, die sich auf einen Job bewirbt und nicht darauf bewirbt, bei ChatGPT als Datensatz zu Training verwendet zu werden. Das ist halt für mich ein riesiger Unterschied. Und diese Daten wurden mir im Vertrauen anvertraut. Ich laufe ja auch nicht zum aktuellen Arbeitgeber und sage, ey, übrigens, wie gut ist denn eigentlich die Person, die sich hier gerade von euch wettbewerben möchte? Wäre wahrscheinlich genauso erfolgsversprechend.
Das gibt es aber doch relativ häufig, oder? Dass man mal anruft beim ehemaligen Arbeitgeber und nachfragt, wie war der so?
Ich glaube, ich habe das noch nie erlebt.
Ne? Gut. Hast Glück.
Ich war zwar schon das eine Mal oder andere Mal als Referenz angegeben und habe auch dementsprechend halt mit dem Recruiter oder wem auch immer, der mich da angerufen hat, telefoniert. Dem habe ich aber im Vorfeld bereits aktiv zugestimmt. Ansonsten habe ich in meiner gesamten Laufbahn noch nie erlebt, dass so ein Anruf im Unternehmen gekommen ist.
Na, zum Glück, zum Glück. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man da noch als Einschränkung geben muss, ist, was für eine Art von KI sprechen wir hier? Also ich bin nämlich ganz bei dir. Also ein Lebenslauf einfach bei ChatGPT oder anderen KI-Tools, die im Internet verfügbar sind, hochzuladen, das geht nicht. Das wäre für mich ethisch auch falsch. Wenn ich jetzt aber ein dediziertes Modell habe, also ein eigenes Modell, was ich selber trainiert habe oder aufbauend auf einem Open-Source-Modell, was bei mir on-premise läuft, in meinen Maschinen, in meiner Umgebung, mit den Sicherheitsmaßnahmen, die ich festgelegt habe, um die ich mich gekümmert habe, ist es dann immer noch ethisch verwerflich?
Es kommt darauf an, was ich von der KI erwarte.
Ja.
Erwarte ich eine Unterstützung darauf, dass sie mir bitte etwas zeigt, also einfach nur untersuchen soll, ob ein, bleiben wir beim Beispiel Lebenslauf, Unstimmigkeiten enthält, so dass ich meine Entscheidung selber treffe? Oder versuche ich daraus die magische Kristallkugel zu bauen, in der ich einfach sage, sollte ich die Person einstellen?
Stellen oder nicht? Ja.
Wer trifft die Entscheidung? Die Maschine
Ja.
oder ich?
Entscheidungen sind es, ne? Ich glaube auch, das ist gerade der Scheideweg, an dem wir gerade technisch auch so ein bisschen stehen. Die Agenten nehmen ja immer mehr zu, also KI-Agenten, kleine KI-Bots, die einzelne kleine Aufgaben übernehmen können und damit ja Entscheidungen treffen, weil sie irgendeine Aufgabe ja erfüllen. Zum Beispiel eine Reise buchen oder Shampoo nachbestellen oder sonst irgendwas, ist ja auch eine Entscheidung, aber halt natürlich eine sehr, sehr kleine. Und da stehen wir, glaube ich, gerade an einem Scheideweg, wo es hingeht. Wie weit man den Kontrolle abgeben möchte, um sich das Leben leichter zu machen und inwieweit man die Kontrolle vermeintlich noch behält und sagt, nein, bestimmte Entscheidungen sollte der Mensch auch weiterhin treffen.
Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt oder ob ich wirklich irgendwann jemanden antreffen sollte, der, ich sag mal, solch wichtige Entscheidungen, die ja auch ja, über das Einkommen oder über die Lebensgrundlage anderer Menschen im Endeffekt bestimmen, ob das jemand wirklich von einer KI treffen lassen möchte oder nicht, also ob ich der Person begegnen werde. Aber ich denke, das wird sich vielleicht sogar lohnen, da in ein, zwei Jahren nochmal eine Folge darüber zu machen.
Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass wir heute mal eine ganz andere Folge gemacht haben. Ich glaube, die war heute sehr untechnisch und auch vermeintlich wenig mit Cybersecurity auf den ersten Blick zu tun, aber etwas sehr Grundlegendes. Mir hat es viel Spaß gemacht, mal was ganz anderes mit dir zu diskutieren heute.
Mir eindeutig auch. Und ich hoffe, wir finden ausreichend Feedback in den Kommentaren, um gegebenenfalls auch zu schauen, ob wir ja, Experten dazu holen sollten, vielleicht irgendwelche Aspekte einfach vernachlässigt haben. Oder ob es ja, wie immer, Sichtweisen gibt, die wir bisher nicht berücksichtigen.
Also, schreiben Sie uns.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.